Du wirst sehen, eines Tages sind wir 100 Mitarbeiter.
Ist es so ein bisschen Größenwahn im positiven Sinn, dass man ganz nach oben greift?
Das ist ein Spruch bei uns, der auch immer wieder auch heute noch gilt, ist so quasi Angst und Geld hatten wir nie. Ja.
Was würdest du, wenn du jetzt nicht CEO deiner Firma wärst, sondern Landwirtschaftsministerin? Haben Sie die gefragt übrigens einmal?
Ja, da muss man schon wirklich auch daran glauben, dass eine Unabhängigkeit, eine unabhängige Energiequelle einen Sinn macht. Was man tatsächlich dann beim Ukraine-Krieg gesehen hat, ja, mit dem hat keiner rechnen können, dass wirklich sowas kommt. Aber da hat man natürlich gleich mal gesehen, was hat das für einen Wert, wenn ich meine eigene Energiequelle habe.
Knoll vermittelt der Podcast bei Spar. Ihr schaut die neueste Folge, was mich sehr freut, nachdem wir immer noch relativ neu sind. Vielleicht gibt es ja Menschen, die das noch gar nicht wissen, dass da jetzt so einen sehr interessanten Podcast zum Thema Gesundheit und Ernährung. Vielleicht gern deswegen uns weiterempfehlen, sharen, liken, gerne mitkommentieren. Anregungen, Wünsche, Kochrezepte, Gästevorschläge. Und dann tun wir auch schon wieder. Ja, es ist heiß, habt ihr schon gemerkt wahrscheinlich, und das, obwohl noch nicht mal richtig Sommer ist. Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Wie kann man angesichts des Klimawandels die Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Gemüse und Obst sicherstellen? Darüber wollen wir heute reden. Wie schaut die Landwirtschaft der Zukunft aus und wie macht man aus einer regionalen Dörr-Birnen-Trocknungsanlage, einer der größten Gemüseproduktionen des Landes. Das bespreche ich jetzt mit der Katrin Hohnsinner-Häupl.
Hallo.
Christi, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Geschäftsführerin von Frutura und die Tochter von einem der drei Unternehmensgründer. Frutura hat man vielleicht schon irgendwo gelesen. Ich bin mir ganz sicher, ihr habt schon was gegessen von der Katrin. Für alle, die Frutura nicht kennen. Was ist Frutura?
Frutura ist ein Familienunternehmen und wir beschäftigen uns mit Obst und Gemüse quer durch. Ich sage immer, von Apfel bis Zitronengras findet man alles bei uns. Am bekanntesten sind wir sicher für unsere Blumauer Tomaten. Also ganz häufig ist Frutura vielleicht nicht bekannt, aber wenn ich nachfrage, kennt ihr die Blumauer Tomaten, dann sagen ganz viele, ja, natürlich, die sind von euch. So, ja, das hat uns eigentlich bekannt gemacht.
Die haben so blaues Zettel dabei, oder? In der Tasse dann so ein blaues,
genau,
Zettel.
Genau, die sind jetzt auch im neuen Design, in einem starken blauen Design, leicht zu erkennen oder eben auch im Sparbranding mit dem Blumauer Beisatz.
Und was eines sozusagen eurer Hauptpunkte ist, ihr habt eine riesengroße Anlage, die mit Geothermie beheizt wird. Also es sind riesengroße Glashäuser. Ich habe euch mal besucht für das Videoformat Knoll vermittelt und das ist wirklich so ein bisschen, ja, so stellt man sich das Leben auf dem Mars vor. Ja? Das ist irgendwie alles so überdacht und Menschen rennen auch zum Teil mit so weißen Anzügen herum, damit eben keine Keime hineingebracht werden. Also sehr futuristisch. Kommt da ein bisschen der Name her? Frutura, Futur, irgendwie so die Zukunft?
Ja, unsere Eigentümer waren Anfang 2000 da schon sehr innovativ und haben sich tatsächlich gedacht, sie machen eine Kombination bei Frutura aus Frucht und Zukunft. Also auch da war die Zukunft schon drinnen, ja.
Mhm. Damit wir dich besser kennenlernen, kurz, ganz schnell. Lieblingsgemüse?
Lieblingsgemüse ist tatsächlich die Tomate. Bevorzugt, also wechselt ein bisschen bei mir, aktuell bevorzugt eine gelbe Sherry-Tomate.
Eine gelbe Sherry-Tomate. Die bei dir wächst natürlich.
Natürlich.
Lieblingsobst?
Lieblingsobst, würde ich sagen, die Banane.
Dreigängige Henkersmahlzeit.
Ui.
Was isst du? Was isst du gerne?
Ich glaube, Kürbiscremesuppe, Steak mit Salat und als Nachspeise irgendwas mit Topfen.
Mhm. Was landet bei dir zu Hause am häufigsten am Teller?
Am häufigsten tatsächlich, würde ich sagen, mein Frühstücksjoghurt mit Obst.
Mhm. Wie muss man sich das überhaupt bei euch zu Hause vorstellen? Papa? Tochter 1, Tochter 2 und Sohn, alle im Betrieb. Diskutiert ihr zu Weihnachten über die perfekte Tomate oder habt ihr auch andere Themen?
Es ist schon so, dass natürlich die Firma und Familie immer wieder sich vermischt. Über die perfekte Tomate diskutieren wir vielleicht nicht immer, aber eher, es ist auch häufig so, dass wir einfach über andere Tomaten zum Beispiel diskutieren, was haben die für einen Unterschied zu unserer.
Mhm. Stimmt das, dass wer im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen darf?
Ja, ist ein alter Spruch, hat, glaube ich, durchaus was für sich, verwende ich auch immer wieder. Das heißt nicht, dass ich über andere Tomaten schlecht reden möchte, aber es ist durchaus immer wieder ein Geschmacksvergleich. Interessant.
Ich glaube, ihr habt gar keine Steine im Glashaus, oder? So wie man erinnern kann, das ist alles sehr...
Nein, wir haben keine und versuchen auch nicht damit zu werfen, weil uns unser Glashaus wichtig ist.
Ja, aber es ist Glas. Oder ist das so ein...
Nein, das ist alles Glas, ist alles Sicherheitsglas. Ja, sehr dünnes Glas, schaut fast nicht... Also denkt man oft, das könnte vielleicht irgendwas anderes sein, aber ist tatsächlich Glas, ja.
Entstanden ist das Ganze durch die Dörrbirnentrocknungsanlage. Was zum Geier ist eine Dörrbirnentrocknungsanlage und wie ist daraus euer unglaubliches Reich entstanden?
Ja, das ist wirklich ein bisschen eine abenteuerliche Geschichte, weil Dörrbirne sagt jetzt heutzutage vielen gar nichts mehr. Mhm. Dörrbirne ist eine getrocknete Birne. Bei uns in der Region sagt man auch Kletzen oder die Kärntner kennen es, glaube ich, auch unter Kletzen ganz stark. Bei uns im Böllauer Tal, wo wir herkommen, haben damals viele Landwirte auch Birnen getrocknet, so nebenbei, als nebenbei Beruf. Und wir zu Hause haben auch eine sehr kleine Landwirtschaft gehabt, also eine, wo man schwer im Haupterwerb überleben konnte. Und ja, und Dörrbirnen hat es bei uns schon immer gegeben. Und dann ist eben die Idee aufgekommen von meinem Vater und zwei anderen Landwirten, anstatt jetzt da groß versuchen, mit der Landwirtschaft sehr, also groß zu werden, was schwierig ist in unserer Region, haben sie sich gedacht, na, vielleicht kann man mit den Dörrbirnen was machen. Und sind einfach voller Motivation gestartet.
Einmal im Jahr ein Zelten, oder? Weil sonst unterm Jahr.
Ja, genau. Das war damals der Hauptmarkt, in Bäckereien. Ja. Oder eben zu Weihnachten, also um die Weihnachtszeit im Supermarktregal. Ja. Und mit dem haben sie voller Euphorie gestartet und haben dann tatsächlich also große Bäckereien beliefert. Aber eben auch über Zufälle sind die Dörrbirnen irgendwann bei der Spar gelandet. Und so hat eigentlich die Geschichte begonnen. Mhm. Was wir zusätzlich bei unserem Bauernhof gehabt haben, waren Zwetschgen. Also wir haben, mein Vater hat relativ früh Zwetschgen gepflanzt. Als Kind findet man das natürlich nicht so toll, weil die haben viel Arbeit mit sich gebracht, was uns die Kindheit und Jugend da quasi... Haben uns die ganz gut beschäftigt.
Das ist brocken müssen und genau, aufsammeln. Und
genau, brocken sehr viel. Also natürlich stellt man sich im Sommer oft was Besseres vor. Man ist lieber im Freibad, als wie man steht in so einer Zwetschgenreihe, ja, die ewig lang erscheint. Und die Zwetschgen, also die Dörrbirnen und die Zwetschgen haben dann eigentlich zu dem geführt, was wir sind. Mein Vater war damals mit den Vermarkterpreisen nicht glücklich und war halt hoch motiviert, hat sie gedacht, naja, wenn der Spar, also wenn der Supermarkt jetzt meine Dörrbirnen kauft, vielleicht die können doch sicher auch meine Zwetschgen brauchen. Ja, gesagt, getan. Hat dann tatsächlich Anklang gefunden, aber natürlich war unsere Fläche viel zu wenig. Ist eben das Thema gekommen, okay, habt ihr weitere Bauern vielleicht auch noch, die was die Zwetschgen liefern können? Und daraus sind wir eigentlich ins Frischobst- und Gemüsegeschäft gekommen. Und dann hat sie Schritt für Schritt die Futura entwickelt, wie sie heute da ist. Also nicht geplant, war viel Fleiß, Mut dabei, Engagement und ein Quäntchen Glück. Ja.
Ein steirischer Familienbetrieb, der jetzt tatsächlich einer der größten Obst- und Gemüse, auch Produzenten des Landes ist. Und das macht sie ja in einer Art und Weise, wo man sagen kann, Richtung Nachhaltigkeit, Vorzeigemodell, die Geothermie wird ausgenutzt. Wie kam es dazu? Hat der Papa versehentlich ein Loch graben, wie er einen Pool ausheben wollte? Oder wie ist man draufgekommen? Eigentlich machen wir das so.
Ja, wir leben ja in der Thermenregion. Also bei uns gibt's, also ist der Mahlwasser bekannt, dass es gibt, aber wird eben nur bis dato wurde es nur zum Baden verwendet. Und ja, irgendwann kam auch da die Idee von meinem Vater und von den beiden Eigentümern, naja, vielleicht kann man doch dieses Wasser für was anderes auch nutzen, um was zu beheizen. Und dann haben sie die Idee geboren und durchgezogen. Ja. Das ist ein Spruch bei uns, der auch immer wieder, auch heute noch gilt, ist so quasi Angst und Geld hatten wir nie. Ja. Weil, wir,
das gefällt mir.
Ja, wir sind, wie gesagt, also wirklich von kleinen Landwirtschaften entstanden. Also es war nie viel Kapital da oder irgendwie der Gedanke, irgendwie ein großes Unternehmen zu gründen. Ja, deshalb haben sie immer da relativ mutig vorangehen müssen, um überhaupt ein Wachstum zu schaffen. Und das Motto hat auch tatsächlich dann in Bad Blumau gegolten, bei den Geothermiebohrungen und den Gewächshäusern. Ja, und im Endeffekt hat es funktioniert. Also,
das waren ja Millionen und Millionen, die sie dann die Hand nehmen haben müssen, oder?
Genau. Das waren insgesamt über 60 Millionen, die in das Projekt geflossen sind. Natürlich geht das nicht alles mit Eigenkapital, aber eben mit Finanzierungen und wofür unser Unternehmen sich immer bekannt war, ist einfach ein sparsamer Kurs, ja. Also sie haben einfach immer sehr, sehr gut gewirtschaftet und haben natürlich dann geschaut, wie sie das Ganze auf die Beine bringen. Mhm. Ja.
Wir leben in Österreich. Das ist gut und das ist schön. Wir leben gern da, aber es ist natürlich in Sachen Genehmigungen und so, also bis man sowas auch genehmigt bekommt. Erstens, das viele Geld aufstellen und dann das auch machen dürfen. Ich nehme an, das war keine Gmadewiesen, oder?
Nein, also leider nicht. Also der Gedanke war natürlich, was Positives zu machen, regionales Gemüse zu produzieren und das eben besonders nachhaltig, eben ohne fossile Energieträger. War der Grundgedanke, okay, wer kann denn da was dagegen haben? Die Realität war dann ein bisschen anders. Es ist, wir haben ein sehr langwierige Verfahren gehabt, ja, die was insgesamt über 6 Jahre gedauert haben. Also es ist nicht gerade einfach, sowas umzusetzen in Österreich. Aber
nein, hat wahrscheinlich auch gute Gründe, nicht? Dass man jetzt nicht einfach bohrt wer Loch und dann plötzlich sinkt der Grundwasserspiegel ab. Wenn man sich nicht auskennt, nicht?
Ja, genau.
Kann ja sein, oder?
Ja. Das ist eine Annahme. Natürlich muss man sagen, der Grundwasserspiegel ist deutlich höher. Wir haben 2-mal auf über 3500 Meter Tiefe gebohrt. Da ist man weit weg vom Grundwasser. Mhm. Aber natürlich, damals war das neu, dass man Thermalwasser nutzt zum Beheizen von Gewächshäusern oder um damit eben Gemüse zu produzieren. Da gibt es natürlich vielleicht Ängste und Themen. Was für uns schwierig war, ja, auch unternehmerisch schwierig geworden ist. Also ich bin da damals dann 2013 eingestiegen, wie wir da mitten drinnen waren mit dem Thema Bohrungen. Waren nicht immer leichte Zeiten, aber schlussendlich das Durchhaltevermögen hat uns recht gegeben.
Mut und Geld, Angst und Geld habt ihr keine. Also Mut ist so eine Säule offenbar bei euch in der Familie. Was würdest du sagen, ist es so ein bisschen Größenwahn im positiven Sinn, dass man ganz nach oben greift?
Das würde ich gar nicht sagen. Größenwahn, es war nie der Plan dahinter oder die Idee, dass sowas entstehen kann. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir damals Ende der 90er Jahre haben wir ein erstes Firmenschild gehabt, ja, bei der Einfahrt. Und ich war total stolz, dass wir jetzt quasi nicht nur Landwirte sind, sondern dass wir eine Firma haben. Hat es aber noch keine Mitarbeiter, gar nichts gegeben. Und mein Vater damals schon recht, also schon visionär gedacht, kann ich mich erinnern, wie er zu mir gesagt hat, du wirst sehen, eines Tages haben wir 100 Mitarbeiter. Mhm. Also das war schon vielleicht noch vorgedacht, aber dass wir jemals so eine Größe haben oder auch so einen Erfolg, das war gar nicht der Plan. Ich glaube eher, es ist nicht Größenwahn, sondern es ist für die Sache einzustehen. Ja? Also wenn eine Idee da ist, hinter der wir stehen können, dann wird geschaut, dass wir die durchziehen können. Ja? Ich glaube, wenn man das alles irgendwie geplant hätte, da zum größten Gemüseproduzenten in Österreich zu werden, das wäre nicht aufgegangen.
Hast du irgendwann einmal einen Moment gehabt, wo du dir gedacht hast, ich werde mal Chefin von diesem Unternehmen?
Gar nicht, muss ich wirklich sagen. Also als Kind, Jugendliche habe ich natürlich mitbekommen, was das auch heißt, selbstständig zu sein. Und für mich war immer wichtig, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Also ich habe gar nicht den Plan gehabt, ins Unternehmen einzusteigen. Ich muss auch sagen, meine Eltern haben immer gesagt, okay, macht eine gute Ausbildung. Sie selber haben nicht die Möglichkeit gehabt, mit der Landwirtschaft und aus finanziellen Gründen. Da war der Weg mehr oder weniger vorgezeichnet und das haben sie uns immer gesagt, macht eine gute Ausbildung und geht euren Weg. Und das war für mich auch klar. Also mein erstes Ziel war einmal, also weg von der Steiermark in die große Stadt nach Wien und studieren. Und ja, das ist, wenn man auf einem Berg lebt, wo man ohne Auto nicht ganz hinkommt, ist es natürlich dann einmal schön. Man sagt, man kann zu Fuß irgendwas erreichen oder wie auch immer, man ist einfach unabhängiger. Und ja, habe Finanzrechnungs- und Steuerwesen studiert, habe ein bisschen Leidenschaft für Zahlen und war mir lang gar nicht klar, dass ich einfach ins Familienunternehmen zurückgehe. Und erst mit der Zeit dann habe ich es natürlich auch als Chance gesehen, dass man Familienunternehmen übernehmen kann, weiterentwickeln kann und sich entfalten kann. In der Jugend habe ich es eher ein bisschen als Bürde gesehen und gedacht, die Verantwortung, Mitarbeiter und so weiter. Also es war gar nicht klar, dass ich den Weg gehe, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Was bist denn du jetzt? Bist du Bayerin? Bist du Finanzjongleuse? Bist du Unternehmensleiterin? Was schreibst du denn einen beim Meldezettel im Hotelberuf?
Angestellte. Ja, ich würde sagen, ich bin eine Kombi von allem, aber ich bin jetzt tatsächlich seit kurzem wieder eine Privatbäuerin. Bin wieder nach zu Hause eben umgebaut und sind jetzt wieder auf die Landwirtschaft gezogen. Ja. Mhm. Also sind jetzt wieder kleine Bauern. Im Beruflichen würde ich sagen, ja, es ist wirklich eine Kombination. Vor allem, ich habe natürlich ganz viel zu tun mit dem landwirtschaftlichen Bereich, mit dem Produktionsbereich. Aber natürlich ja Finanzen, also das spielt alles zusammen, ja.
Hast du ein Gewächshaus bei dir zu Hause?
Ich nicht, aber meine Mama tatsächlich.
Ja?
Ja, muss ich mal ein bisschen schmunzeln, ja. Ist natürlich so ca. 10 Quadratmeter.
Da wachsen die, besten Tomaten drin, die man sich vorstellen kann, oder?
Ist schwierig, würde ich sagen. Also da hat meine Mutter starke Konkurrenz aus Blumen.
Ja?
Definitiv, ja.
Regionalität versus Saisonalität. Das ist ja das Thema, das sich bei uns ein bisschen durchzieht. Jede Woche ist hier ein anderer interessanter Gast, wo man das durchaus immer mal wieder diskutieren kann. Was siehst du wichtiger? Was ist wichtiger, Regionalität oder Saisonalität?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Die klassische österreichische Antwort.
Mhm.
Regionalität würde ich bevorzugen, aber eben nur dann, wenn das Ganze rundherum auch passt. Ja, also wenn ich eine Saison quasi verlängern kann mit nachhaltigen Energieträgern oder quasi nachhaltig, dann macht es Sinn. Es macht aber jetzt keinen Sinn, wenn ich die Umwelt schädige dafür, dass ich eine Saison verlängere oder verlege. Also da muss man schon abwägen, aus meiner Sicht, oder würde ich abwägen. Aber prinzipiell, Regionalität hat natürlich auch noch viele andere Vorteile. Sei es jetzt eine Wertschöpfung in die Region zu holen, Arbeitsplätze zu schaffen, Versorgung sicherzustellen in der Region. Also im Großen und Ganzen würde ich für Regionalität plädieren, aber mit gewissen Einschränkungen. Ja.
Mhm. Wir hatten vor 3 Wochen hier zu Gast Erich Stekovic. Ja? Der sagt, wir sollen einfach nicht das ganze Jahr Tomaten essen, frische Tomaten. Ne? Die kann man ja in der Sonne, wenn sie reif sind, kann man sie frisch essen und dann tut man es halt irgendwie einlegen und verpacken. Was sagst du dem?
Ich würde sagen, das ist ein klares Henne-Ei-Problem,
mhm.
Weil halt wenige Konsumenten, glaube ich, genau so agieren, dass sie nur das kaufen, was Saison hat. Er hat natürlich Rechte und eben unter den Bedingungen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit umweltschädlich arbeite, mit der Saison verlängere, dann bin ich voll bei ihm. Dann sollten wir uns das eher sparen. Wenn ich aber Wege habe, dass ich das auf nachhaltiger Weise schaffen kann, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, eine Saison zu verlängern oder eben Erntezeitpunkte zu verlegen.
Das Schöne ist als Konsument, also wir haben es ja selber in der Hand, nicht? Wir gehen in den Supermarkt und sehen dort Dinge liegen, die in verschiedener Qualität das ganze Jahr gibt oder auch nicht, nicht? Und dann kann man ja sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Wie siehst du das ganz persönlich, wenn du einkaufen gehst? Wonach schaust du?
Also ich habe natürlich vielleicht meine Denke oder ein bisschen geändert oder schaue gezielter auf das, dass ich regional kaufe und saisonal eben je nachdem. Natürlich die Frische und die Qualität macht für mich ja den Unterschied. Also das teilweise sieht man es ja optisch, ob das jetzt ein frisches Obst und Gemüse ist oder nicht mehr. Also nach den Aspekten gehe ich einkaufen, ja.
Was kostet es eigentlich, sage ich jetzt auf eine Tomate hochgerechnet, dieser ganze Apparat bei euch? Also diese Geothermie, das heiße Wasser, das Glashaus, die Menschen, die das bearbeiten, auf das Kilo Tomaten versus jetzt zum Beispiel eine Tomate, die reif am Feld wächst.
Könnte ich jetzt wirklich nicht genau sagen. Also,
du warst auf der WU, was los?
Ja, ja. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, was das auf Kilo Tomaten ausmacht. Natürlich,
also so,
natürlich,
so Richtung,
natürlich einiges, weil eine Geothermiebohrung, das hört sich vielleicht leicht an, ja, aber die Bohrungen haben damals, und das ist vor über 10 Jahren, haben die 17 Millionen Euro gekostet. Das heißt, das aufs Kilo Tomaten umzulegen, heißt natürlich schon was. Natürlich muss ich eine Laufzeit dahinter legen. Das heißt, ich habe bei der Geothermie eine sehr hohe Erstinvestition. Wenn sie funktioniert, Betonung liegt auf wenn, dann sind die Erhaltungskosten, die laufenden Betriebskosten relativ niedrig. Ja. Da habe ich dann nicht die Kosten, wie wenn ich Gas in Kubikmeter zahlen müsste. Aber nur rechnerisch zum Beispiel das, also zu sagen, mache ich jetzt eine Beheizung mit Geothermie oder mit Gas. Wirtschaftlich gesehen ist Gas die günstigere Variante oder war es in den meisten Jahren die günstigere Variante. Ja. Also da muss man schon wirklich auch daran glauben, dass eine Unabhängigkeit, eine unabhängige Energiequelle einen Sinn macht. Was man tatsächlich dann beim Ukraine-Krieg gesehen hat, ja, mit dem hat keiner rechnen können, dass wirklich sowas kommt. Aber da hat man natürlich gleich mal gesehen, was hat das für einen Wert, wenn ich meine eigene Energiequelle habe. Aber insgesamt natürlich, die Investitionen sind ordentlich, muss aber umgekehrt dazu sagen, eine Tomate im Freiland kann ich fast nicht mehr produzieren. Also nicht so, dass ich sie quasi im Handel dann geregelt verkaufen kann. Dazu sind einfach die Wetterextreme oder die Ungleichmäßigkeit ist einfach schon zu stark.
Mhm. Da ist dann wichtiger, wenn man einen Partner hat, wie Spar zum Beispiel, der euch eben garantiert, dass das Geld, das ihr investiert habt, dass das auf der anderen Seite wieder reinkommt.
Genau, das ist essentiell, sonst wäre das Projekt auch nicht umsetzbar gewesen. Also Spar ist da wirklich auch diese lange Periode hindurch, also quasi an unserer Seite gestanden und hat gesagt, ja, sie werden die Ware dann abnehmen. Weil es ist ja für einen Kunden nicht so einfach, wenn sie da ein Projekt über Jahre verzögert. Sie brauchen auch ihre Versorgung und das zeichnet sicher die Zusammenarbeit aus, dass da immer Vertrauen da war. Ja.
Apropos, ich war auch beim Spar einkaufen. Ich habe wie immer hinter mir so ein Kastel, mein Speis. Ich sitze heute ein bisschen weiter links, kommt mir vor, ich muss mich richtig umdrehen. Was nehmen wir denn? Zum Beispiel, wenn wir schon die ganze Zeit davon reden, von den Tomaten. Da sind deine Lieblinge drin.
Genau.
Blumauer Chai Tomaten Mix aus der Steiermark. Die gelben. Jetzt habe ich gelernt, Tomaten sind ja kein Gemüse, ne? Sondern Beeren, oder?
Ja, im engsten Sinne, ja.
Ah, doch nicht. Jetzt,
ich bin jetzt da nicht die Boku-Spezialistin, dass ich es genau sagen kann, aber für mich ist immer noch Gemüse, ja. Aber wissenschaftlich, glaube ich, gehören sie zu den Beeren, ja.
Die sind jetzt frisch aus der Verpackung, also nicht gewaschen. Kann man die essen oder würdest du sie waschen?
Nein, natürlich kann man die essen. Also ich weiß, wie wir arbeiten und da kann man sie ohne schlechten Gewissen essen. Also wir
nicht gespritzt?
Nein, im Normalfall nicht. Wir arbeiten sehr stark mit Nützlingen, also bauen eigene Nützlingspopulation auf. Im Gewächshaus die Schädlinge, die Schadinsekten fressen. Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass wir da die Population im Gleichgewicht halten. Und wir haben ein eigenes Team, deren Job es ist, in den Gewächshäusern unterwegs zu sein und schauen, gibt Schädlinge und frühzeitig zu erkennen, was muss ich an Nützlingen einsetzen. Ja, das ist quasi so die natürliche Schädlingsbekämpfung.
Und Erde ist ja auch keine dran, weil es gibt bei euch keine Erde in den Gewächshäusern.
Kommt drauf an, im Biobereich schon, im konventionellen Bereich nicht, ja genau. Ja. Also da wachsen die Pflanzen auf einem sogenannten Kokosfaser-Erdesubstrat. Ja.
Kokosfaser, was ist da noch drin? Also was? Oder anders gefragt, scheinbar braucht ja eine Pflanze gar keine Erde, dass sie wächst, oder?
Naja, das ist, also würde ich schon sagen, also das ist natürlich schon auch ein gewisses Erdegemisch, also was sie braucht für die Wurzelbildung und so. Aber natürlich sind die Pflanzen auch in einem Gewächshaus, ist das ein bisschen eine andere Produktion, wie es jetzt da zu Hause hätte. Ja. Also das ist halt einfach sehr, sehr präzise gesteuert, was die Pflanze braucht.
Was ist der Vorteil von diesem Substrat versus Erde in einem Gewächshaus jetzt?
Der große Vorteil ist quasi, dass ich sehr gezielt bewässern kann. Und zum Beispiel das Wasser, was die Pflanze nicht aufnimmt, das wird wieder verarbeitet und wird wieder für die Bewässerung verwendet. Ich habe damit deutlich geringeren Wasserverbrauch. Und der andere Vorteil ist, oder je nachdem, wie man sieht, im Biobereich brauche ich natürlich eine Fruchtfolge. Die Pflanzen wachsen in der Erde und ich kann nicht jedes Jahr Tomaten dort anpflanzen, weil es einfach für den Boden nicht gut ist. Also da muss ich einfach ganz stark mit dem Boden arbeiten, muss eine andere Pflanzart setzen. Und mit dem Kokosfaser-Erdesubstrat kann ich eigentlich jedes Jahr wieder Tomaten in dem Gewächshaus pflanzen. Also ich habe natürlich diese Fruchtfolge nicht. Das ist da durchaus ein Vorteil, ja.
Würdest du sagen, ist das ein Rezept gegen den Klimawandel, zum Beispiel Landwirtschaft in Zeiten von Klimawandel, dass man so in eine Laborsituation sozusagen geht, ein bisschen mit den Pflanzen?
Ich würde es jetzt nicht ganz als Laborsituation sehen, aber natürlich zwingt uns der Klimawandel in einen geschützten Anbau für eine Versorgungssicherheit. Es ist im Freiland oder in unbeheizten Folientunneln einfach nur mehr ganz, ganz schwer zu produzieren, weil ich habe die Temperaturschwankungen, also dass ich da kontinuierlich quasi Ware ernten kann und der den Konsument zur Verfügung stellen kann, das ist fast nicht mehr möglich. Das war vor 20, 30 Jahren vielleicht noch besser möglich. Ist es ist es heute nicht mehr. Also die geschütztere Umgebung ist einfach wichtig für Versorgungssicherheit. Ja. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, in einem Gewächshaus habe ich natürlich auf einen geringen Flächenverbrauch einen relativ hohen Output. Das heißt, würde ich es im Freiland machen, würde ich dieselbe Menge, wenn überhaupt produzierbar, würde ich viel mehr Fläche brauchen. Das heißt, ich habe aber auch die Kombination, ich habe eine geringe, also weniger Fläche mit einem hohen Output, kann aber die andere Fläche zum Beispiel als Biodiversitätsfläche anlegen, ja, und damit wieder einen Nutzen für die Umwelt schaffen. Also es ist immer nicht nur quasi eine Antwort richtig, man muss immer das Gesamtsystem sehen. Ja.
Was tut man bei 37 Grad, 45 Grad draußen im Glashaus? Da hat es ja dann 100 Grad drin. Wie macht ihr das?
Ja, ist tatsächlich ein Thema, was wir machen. Man schattiert zum Beispiel das Glas, also man gibt so eine Kalkfarbe drauf, die Sonnenstrahlen ein bisschen reflektiert. Und mit den Pflanzen drinnen, mit den Blättern, die kühlen auch ein bisschen. Aber realistischerweise schafft man vielleicht 5 Grad weniger wie draußen.
Aufmachen
und
ein bisschen,
natürlich,
oder?
Die Fenster werden geöffnet, aber damit auch entsprechend der Luftzug da ist. Aber mit der Außentemperatur muss man arbeiten, ja.
Was sind so die größten Herausforderungen jetzt durch den Klimawandel für euch ganz konkret?
Im geschützten Bereich zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass einfach die Hitzetage, also die Tage, wo wir über 20 Grad Durchschnittstemperatur haben, Tag und Nacht quasi, die werden immer mehr. Also auch bei uns in der Region Bad Blumau ist die Durchschnittstemperatur jetzt im Sommer über 6-7 Wochen ist tatsächlich schon 25 bis 27 Grad. Das heißt, über Tag und Nacht geht die Temperatur im Schnitt nicht runter. Und das ist schon massiv, das stresst natürlich die Pflanzen. Aber auch bei allen anderen Kulturen, diese Extremwetterereignisse, die hat man früher vielleicht alle paar Jahre eines gehabt oder dann eher maximal eines im Jahr. Und mittlerweile ist das einfach ein laufender Prozess. Sei es eben Dürreperiode, was wir jetzt eigentlich wieder haben. Also wir haben gerade in der Steiermark viel weniger Niederschlag wie normal. Das ist eine Herausforderung auch für alle Früchte, die am Feld wachsen. Sei es jetzt Mais, Weizen und Co., auch die leiden natürlich, Gras, also alles leidet unter dieser Dürreperiode. Ja.
Tut man sich im Glashaus leichter mit dem Kreislauf, das Wasser irgendwie einzufangen oder dass nicht so viel verloren geht?
Ja, das definitiv. Also wir sammeln das ganze Wasser von den Dachflächen in unsere Regenwasserbecken und das nutzen wir zur Bewässerung. Wir kommen da auch über ein halbes Jahr ohne Regen gut aus. Aber natürlich, irgendwann braucht man auch wieder einen Regen. Also man ist nicht ganz, ganz unabhängig. Also wir tun uns vielleicht gewissen Dingen leichter, aber sind trotzdem eben auf einen Regen angewiesen oder darauf, dass es nicht durchgehend so heiß ist. Ja.
Wenn man jetzt irgendwas Positives am Klimawandel sehen möchte, dann vielleicht, dass dann so Sachen wie, greif wieder nach hinten, Ingwer, das ist ein Bio-Ingwer, Herkunft Thailand, dass der bei uns jetzt halt auch wächst, oder?
Genau. Das hat, wenn man den Klimawandel, wenn man was Positives abgewinnen will, dann ist es das, dass man mittlerweile Kulturen anbauen kann in Österreich, die man früher nicht produzieren konnte. Das heißt aber, es ist eben langfristig, müssen auch wir Bauern, Produzenten uns anpassen ans Klima, müssen schauen, welche Produkte funktionieren und welche funktionieren nicht mehr. Also gerade bei den Tomaten müssen wir schon mit Sorten arbeiten, die sehr hitzeresistent sind, also eher schon Sorten, die Richtung Spanien, Italien gehen, als wie Sorten, die in Holland funktionieren. Ja. Also auch da muss man einfach laufend mitleben und schauen, was geht. Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch, gibt schon ganz relativ viele Olivenbäume oder Anlagen in der Südsteiermark, weil das Klima das halt mit beeinflusst. Dafür ist halt für andere Produkte deutlich schwieriger zum Wachsen. Also es ist da schon eine große Veränderung spürbar.
Im Gewächshaus kann man ja theoretisch alles anbauen. Wo macht es Sinn, wo macht es gar keinen Sinn? Was würdest du sagen? Was ist da der Gradmesser?
Sinn vor allem bei einjährigen Kulturen, bei mehrjähriger Kultur, zum Beispiel wie Äpfelbäume, Steinobstbäume oder wie auch immer, da macht es aus meiner Sicht absolut noch keinen Sinn. Oder Früchte, wo ich extremen Energieeinsatz dann zum Beispiel zusätzlich brauche, ja, weil, weiß ich nicht, eine Banane einfach durchgehend 25 Grad, 30 Grad braucht, ja, das habe ich bei uns im Winter nicht, das macht keinen Sinn. Also man muss schon abwägen und natürlich auch, wie kann ich aus einer geringen Fläche ein Produkt, welches Produkt kann ich da den bestmöglichen Output schaffen?
Wobei es gibt, Grüße an Erich Stekovic, der schaut uns sicher ganz aufmerksam zu und hört uns zu, die Indianerbanane, hat er gesagt, die ist winterhart, die würde auch bei uns wachsen.
Mit der habe ich mich tatsächlich noch nicht im Detail beschäftigt, aber sie würde sich erwachsen. Aber die Banane ist halt auch das meist nachgefragte Obst im Supermarkt. Das kann ich mir vorstellen, dass wir das in Österreich keinesfalls abbilden könnten, was die abseitige Nachfrage wäre.
Was kann und muss Österreich tun, damit wir unabhängiger werden bei der Lebensmittelproduktion?
Definitiv mal, glaube ich, eruieren oder mehr drauf schauen, wo sind wir eigentlich deutlich unterversorgt, in diesen Bereichen die Produkte versuchen zu forcieren. Ganz wichtig ist aber der Konsument, wenn er natürlich gezielt österreichische Produkte kauft, dann wird auch wieder mehr angebaut werden. Also es ist also eine Kombination. Aber wir müssen sicher schauen, dass wir regional wieder mehr produzieren.
Wo sind wir unterversorgt?
In ganz vielen Bereichen. Also Tomaten, also Gemüse sowieso massiv. Eben gibt es eine gewisse Zeit, wo wir im Sommer, wenn die Hausgärten und so weiter sind, wo eine sehr gute Versorgung ist. Aber das ist eine Periode von 4 Wochen im Vergleich zu 52 Wochen. Eine gute Versorgung haben wir zum Beispiel im Apfelbereich. Da sind wir gut versorgt. Da ist natürlich auch ein Obst, das ich lagern kann, was ich ganzjährig dann essen kann. Anders wie im Gemüse, was ich jede Woche ernten muss. Ja.
Was würdest du, wenn du jetzt nicht CEO deiner Firma wärst, sondern Landwirtschaftsministerin? Haben Sie die gefragt übrigens einmal? Würdest du das machen?
Nein, wurde ich noch nicht gefragt.
Fragen.
Ist aber, glaube ich, also wenn man es beobachtet, man hat dann durchaus weniger Veränderungen, die man durchbringen kann, als was man sich im Vorhinein wünscht. Ich glaube, im Unternehmen ist es vielleicht leichter, was zu verändern, als in der Politik, so die Außenwahrnehmung.
Aber sagen wir, du könntest schalten und walten, wie du möchtest. Was wäre jetzt ganz wichtig, welche Maßnahmen muss man umsetzen, dass wir uns selber besser versorgen können, regional?
Ich würde zum einen viel stärker auf das Thema Biodiversität gehen, weil das natürlich eine Grundlage ist, die wir alle in der Landwirtschaft benötigen, in Richtung Bestäubung eben. 70% aller unserer Obst- und Gemüsesorten brauchen Bestäuber, dass überhaupt Früchte wachsen. Dann würde man natürlich anschauen, gerade Grünland, und also wo muss es wirklich Grünland sein, wo können wir Produkte produzieren. Muss auch unterscheiden, wir haben sehr viele Gebiete, Almenland und Co., wo wir einfach ganz eingeschränkte Möglichkeiten haben. Also ich würde vielleicht versuchen, gezielter zu unterstützen dort, also wo es wie notwendig ist, damit wir einfach wieder einen Produktmix hinbekommen. Mhm.
Weil du es angesprochen hast, Biodiversität, da gibt es eine schöne Initiative von Spar, da seid ihr auch dabei. Da gibt es zum Beispiel ohne Bienen geht nichts. Ihr habt Be Wild, werde Artenschutzpatron. Der Bienenrat, der sich darum kümmert, dass so angebaut wird in der Landwirtschaft, dass die Biene uns nicht abhanden kommt, weil die ist ein wichtiger Mitarbeiter von dir, oder?
Ja, genau. Es geht nicht nur um die Biene, sondern um sämtliche Bestäuber. Be Wild ist ein Projekt, das von uns initiiert wurde, was die Spar dankenswerterweise auch, wo der Spar einfach ein super Partner ist, wo man auf unsere Produkte, die quasi aus einer Be-Wild-Produktion kommen, dass das auch quasi ersichtlich ist. Wie schaut das aus? Unsere Produzenten, die bauen zum Beispiel im Verhältnis 10 zu 1, also 10 Hektar Produktionsfläche, machen sie 1 Hektar Biodiversitätsfläche. Biodiversitätsfläche ist für uns, also einfach gesagt kann man sagen, eine Blühwiese, aber das ist vielleicht schon zu wenig gesagt. Wir haben ein spezielles Saatgut, das eben genau nur für Österreich entwickelt wurde, das auch heimische Pflanzen beinhaltet, auch Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Die sind in dieser Blühmischung. Und wenn man diese Blühmischung, also dieses Saatgut verwendet, dann schaffe ich ganzjährig eigentlich ein Nahrungs- und Nektarangebot für Insekten. Das ist natürlich für die Wildbienen ganz wichtig. Das sind unsere Hauptbestäuber, aber auch für Schmetterlinge, für Niederwild. Es entsteht da ein ganz eigener Kosmos. Ja. Und wenn man halt zurückdenkt, ist also, wie ich mich früher erinnern kann, wie viele Schmetterlinge wir zu Hause am Bauernhof hatten und wie viel, das ich da jetzt sehe, also das ist einfach ein Riesenunterschied. Oder auch von den Blühen, von den Blumen, die einfach natürlich wachsen, ist einfach ganz viel zurückgegangen. Mhm. Und das ist aber die Grundlage, die wir auch brauchen eben für eine nachhaltigere Landwirtschaft.
Mhm. Ich habe gerade eine Tasse Bio-Äpfel, 6 Stück, aus meiner Speis geholt. wo eben die Biene drauf ist. Diese 10:1, die Streifen, wo eben nichts sozusagen angebaut wird, sondern die für die Bienen da sind. Da gibt es ja viele Landwirte, die das stark kritisieren, das kann überhaupt nicht leisten und das bringt nichts. Und was sagst du den Kritikerinnen und Kritikern dieser 10:1-Regel?
Sie sollen es probieren. Also wir haben natürlich auch bei unseren Produzenten, skeptische Produzenten gehabt, die gesagt haben, ja okay, aber es ist doch Fläche, die ich quasi brach lege und könnte ja anders nutzen. Und ganz spannend ist, dass genau die Produzenten dann zum Beispiel ein Jahr später gekommen sind und sagen, okay, sie sehen auch den Sinn, weil es ist natürlich auch für die Schädlinge auch in dem Bereich gut, wenn ich einfach mehr Insekten habe, mehr Bestäuber habe, haben auch die Schädlinge wieder einen Gegenspieler und die werden leider überall mehr. Ja. Also bringt auch der Klimawandel mit sich, dass wir jetzt einfach ganz andere Schädlinge haben oder immer wieder neue kommen, die vorher bei uns einfach nicht heimisch waren. Ja. Und gerade wenn man dieses Insektenleben wieder schafft, schafft man einfach auch ganz viel für die Natur und für die Umwelt.
Also du würdest sagen, diese Grünstreifen-Geschichte funktioniert immer. Da gibt es keine Ausnahmen und man muss einfach nur probieren. Alle, die sagen, kann ich mir nicht leisten, geht es ja nicht aus, die
ja, man muss halt ein bisschen in die Zukunft denken. Ja? Irgendwann wird es sich ausgehen müssen, wenn ich keinen Ertrag mehr habe auf meine Flächen. Und mit der Biodiversitätsfläche schaffe ich natürlich wieder einen Ruheraum. Auf diesen Flächen speichere ich langfristig mehr Wasser. Also das hat ganz viele Facetten. Und natürlich, man sagt immer, wer trägt irgendwann den Preis für den Klimawandel? Also wir werden alle in einer gewissen Hinsicht haben. Aber wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, es geht jetzt schon noch so, aber in 10 Jahren ist die Welt schon wieder anders. Ja.
Übrigens schon das dritte Lebensmittel hier aufgebaut für dich. Ich nasche schon die ganze Zeit, aber du hast noch nicht mal von deiner Lieblingstomate gekostet. Du kannst ruhig. Ist ruhig.
Oder? Ja, ich habe jetzt gesagt, ich halte mich für dich zurück.
Nein, das musst du gar nicht. Apfel. Ich finde ja, die sind sehr klein.
Ja, deshalb ist es 6-Stück-Tasse.
Ja, das ist halt ein bisschen natürlich, wenn man sagt, Bio, Bio ist oft für viele Menschen, erstens ist es teurer, zweitens sind sie nicht so groß. Und zum Beispiel dieser Apfel, die hat noch dazu so einen braunen Fleck. Es ist Obst, das Flecken hat, verkauft sich schlechter, oder? Drum im Glashaus möglichst ohne Störeinflüsse züchten.
Nein, also man hat auch im Glashaus Herausforderungen, sowie auch im Freiland. Also prinzipiell bei den Äpfeln, also es sollte nicht sein, dass hier ein schwarzer Punkt oben ist. Also auch Bio-Äpfel haben, oder Bio-Obst und Gemüse generell, es ist eigentlich der Anspruch da, dass das gleich aussieht wie konventionelles Obst und Gemüse. Mhm. Die Größe, das hängt oft mit der Sortierung zusammen. Es gibt da große Bio-Äpfel. Also da gibt es mittlerweile eigentlich keinen Unterschied mehr. Da akzeptiert der Konsument auch kaum Unterschied. Also dass Bio-Ware anders aussehen darf, das ist eigentlich nicht mehr gegeben. Mehr.
Aber warum? Wir sind ja blöd, oder? Warum jetzt? Der wirklich, das ist so ein ganz kleines braunes Fleckele da. Was ist das, biologisch gesehen?
Das kann ich jetzt da gar nicht genau sagen.
Wo hat er das her, der Kollege Apfel?
Wahrscheinlich irgendein Schädlingseinfluss während dem Wachstum, ja. Okay. Ist angestochen worden.
Aber das, also ich bin jetzt relativ sicher, dass da nichts dahinter ist. Also das hört tatsächlich, ist nur ein kleiner brauner Fleck an der Schale. Das ist überhaupt nichts. Aber sind wir wirklich so, dass wir sagen, nein, der ist nicht perfekt, der ist nicht schön rund?
Ich würde sagen, ja, 90% sind so.
Aber dann sind wir schön blöd, oder?
Aber es gibt natürlich auch Vermarktungsnormen, ja, die vorschreiben, wie das auszuschauen hat. Ich glaube, es ist auch der Erich Stekowitsch ein großer Verfechter, dass natürlich Obst und Gemüse wächst natürlich, ist genauso gut, wenn es den einen oder anderen Fleck hat. Aber das haben, glaube ich, auch wir alle gemeinsam, die Konsumenten, auch so hinerzogen, dass sowas eigentlich nicht mehr akzeptiert wird oder weniger gekauft wird.
Es gibt die These, dass wenn eine Pflanze eine Verletzung hat, dass sie dann besser schmeckt, weil sie ganz viel Energie in die Heilung dieser Wunde steckt.
Stimmt, aber ist natürlich nicht ein System, nach dem man arbeiten kann, weil das bringt natürlich auch viel weniger Äpfel, wenn sie sich auf Krankheiten konzentrieren muss, dann ist natürlich auch viel weniger Ertrag da. Mhm.
Bei euch im Glashaus gibt es, wie wird dort das Obst behandelt, damit Obst und Gemüse behandelt, damit es sozusagen gut ausschaut und wächst und einen Ertrag bringt?
Da stecken wirklich viele viele einzelne Aufgaben dahinter. Es beginnt eben zum Beispiel bei der Tomate schon so, dass, also bei der Sortenauswahl, wir schauen gezielt auf Sorten, die wirklich auch einen guten Geschmack bringen. Dann geht es darum, dass ich eine Gleichmäßigkeit schaffe. Das heißt, wir haben sogenannte Blütenzwicker. Das heißt, die schauen, dass zum Beispiel je nach Saison, dass zum Beispiel nur genau 12 Früchte auf so einer Rispe sind. Das heißt, wenn man sich wundert, warum die immer genau gleich lang ist, ja, das ist, weil die anderen Blüten werden entfernt und dadurch schaffe ich natürlich eine gleichmäßige Ausreifung. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch das Erntestadion. Dadurch, dass wir regional produzieren und wissen, wie lange wir quasi bis in den Supermarkt benötigen, ernten wir unsere Ware sehr reif. Das heißt, wo anderes Obst und Gemüse noch auf dem Transportweg ist, so lange hängt das bei uns eigentlich noch an der Pflanze. Dadurch schaffe ich natürlich durch die Reife schaffe ich viel mehr Geschmack, als wenn ich es halt früher runternehme. Und das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir wirklich erst ernten, wenn alle Tomaten wirklich schön rot sind.
Transportwege spielen ja generell eine große Rolle. Was würdest du sagen, was rentiert sich? Wie weit darf ein LKW fahren? Zum Beispiel der LKW aus Spanien, der voll beladen ist mit relativ reifen Tomaten. Ist das nicht eigentlich genauso regional wie, also wenn man sozusagen unter großem Aufwand bei uns hier im Winter Tomaten erzeugt, ist dann nicht gescheit, es fährt einmal in der Woche ein LKW aus Spanien auf mit vielen reifen Tomaten?
Kommt tatsächlich drauf an, ja. Prinzipiell würde ich sagen, ja. Aber wenn ich in Österreich ein Gewächshaus habe, so wie unseres, was mit heißem Thermalwasser beheizt wird, dann geht diese Rechnung nicht auf. Dann bin ich mit meinem Nachhalt, also mit den österreichischen Tomaten im Winter nachhaltiger wie eben die transportierte aus Spanien. Wenn ich natürlich ein Gewächshaus habe, das ich mit fossilen Energieträgern beheize, dann wäre tatsächlich vom CO2-Fußabdruck die spanische Tomate besser.
Hm. Weil es gibt nichts Unerfreulicheres als eine unreife Tomate essen, oder?
Ja, also tue ich mir wirklich schwer, da reinzubeißen. Genau. Aber natürlich, der Transportweg muss denken, vor Spanien sind es halt einfach auch 2-3 Tage Transportweg, die zusätzlich einrechnen muss.
Man kann sie nachreifen lassen, aber die Tomate, oder? Theoretisch.
Ja, sie reift auch von selber nach. Also sie wird dann schon rot, aber den Geschmack kann sie natürlich nicht aufholen im Vergleich zu einer Tomate, die an der Pflanze reift.
Meine Eltern haben immer so, also die noch einen Gartenbetrieb haben, die haben dann die letzte Tomatenernte, bevor es so richtig kalt worden ist, die haben sie dann der Papa ins dunkle, relativ kühle Zimmer gelegt und da sind die nachgereift, aber durchaus auch mit Geschmack, finde ich.
Also
aber hängt vielleicht, weil die einfach vorher in der frischen Luft und an der Sonne waren.
Also meistens, also prinzipiell schafft man Geschmack dann nicht so, dass man ihn so nachbildet,
ja. Wie viel CO2 wird eingespart durch diese Geothermieproduktion?
Wenn man es vergleicht, also unsere Anlage vergleicht mit einem Gewächshaus in derselben Größe, was es ja durchaus gibt, sind es doch knapp 28.000 Tonnen CO2. Das kann man gleichsetzen mit dem Jahresstromverbrauch von 3.500 Haushalten, also durchaus eine ganze Menge.
Mhm. Welche Obst- und Gemüsesorten eignen sich besonders für Anbau im Glashaus?
Für eine Ganzjahreskultur, also dass ich auch im Winter ernten kann, ist es tatsächlich die Tomate. Mhm. Sonst natürlich sämtliches Gemüse, also nicht sämtliches, aber auch Paprika, Gurken eignen sich hervorragend, Melanzani, aber auch theoretisch auch Erdbeeren. Also alles, was eigentlich so, also einjährige Kulturen sind, da ist relativ viel möglich. Ja.
Isst du Erdbeeren im Dezember?
Ehrlich gesagt nicht. Ja. Weil ich finde, dass sie meistens nicht gut schmecken.
Ja.
Also da bin ich tatsächlich sehr saisonal, aber ich finde Erdbeeren ist auch so ein emotionales Thema. Ich weiß nicht, Erdbeeren, die will man im Sommer und reife Erdbeeren. Also kaufe ich wirklich nicht. Ne.
Gibt ein paar so Obst- und Gemüsesorten, wo wir uns wirklich, da stellen wir die Saisonalität nicht in Frage. Spargel zum Beispiel.
Genau.
Ja, oder zum Beispiel, auch habe ich wieder eingekauft, Wassermelone. Gibt es halt jetzt da, ne? So, gibt's. Gibt es sie mit nicht?
Kaum, ne? Ja. Ist, glaube ich, Athena. Also,
ist die von euch? Aber die von euch?
Kann sein. Also nicht aus der Eigenproduktion ist sie nicht. Der Wassermelonen produzieren wir noch nicht, aber kann durchaus sein, dass sie logistisch durch unsere Hände gegangen ist. Ja.
Ihr seid ja Importeur sozusagen, Import-Export. Die würde bei uns auch wachsen?
Ja, mittlerweile gibt es auch einiges an Wassermelonenproduktion. Das ist nur eine Freilandproduktion, die profitiert natürlich auch von den vielen Sonnenstunden, die wir mittlerweile haben. Ist im Kommen, ja.
Du bist die Herrin über Obst und Gemüse. Du hast einen Vater, der hat das Unternehmen gegründet. Der tut schon auch noch mit. Ne?
Genau, der ist schon noch sehr aktiv, ja.
Dann gibt es noch deinen Bruder und deine Schwester. Lass uns kurz über das Familiengefüge sprechen. Was sind die Vorteile, wenn man so ein Unternehmen als Familie führt und leitet? Es gibt noch zwei andere, die das auch mitgegründet haben, aber ihr quasi steht vorn, du leitest das Unternehmen. Was ist der Vorteil, wenn man ein Familienbetrieb ist?
Ich sage immer, die größte Stärke und die größte Schwäche eines Familienunternehmens ist die Familie. Also hat ganz, ganz viele Vorteile. Man hat oft kurze Entscheidungswege, man vertraut sich, man ist deutlich schneller. Man ist vielleicht auch also risikoaffiner und ich würde sagen auch wirtschaftlich nachhaltiger, weil man arbeitet halt nicht nur auf das nächste Top-Ergebnis hin, sondern man will das Unternehmen ja langfristig erhalten. Natürlich hat eine Familie, also all in einem Unternehmen, so wie es überall bei Generationen auch Auffassungsunterschiede gibt, Meinungsunterschiede, muss man natürlich auch mit dem arbeiten oder dass vielleicht andere Emotionen im Spiel sind, als wie wenn man nicht verwandt ist. Ja.
Geht mir nichts an, aber worüber habt ihr das letzte Streitgespräch geführt?
Puh, Streitgespräch, nicht wirklich. Muss jetzt kurz nachdenken, was haben wir diskutiert? Puh, das ist wirklich jetzt eine gute Frage. Fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht ein.
Was du halt, vielleicht magst du es nicht sagen. Nicht?
Nein, es muss jetzt wirklich
stark überlegen. Es ist eine unverschämte Frage, ich ziehe sie zurück.
Aber, nein, ich habe jetzt nichts Konkretes im Kopf. Was jetzt so ein Beispiel ist, könnte ich jetzt auf die Schnelle wirklich nicht sagen. Nein.
Was sind die Nachteile, wenn man als Familie eng in einem Unternehmen ist?
Das natürlich, privat und Beruf verschmilzt sehr stark. Ja, dass man eben vielleicht andere Emotionen hat, also dass man vielleicht sehr persönlicher, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie mein Vater zu mir sagt, okay, das passt jetzt nicht, ja. Was ist wahrscheinlich als Tochter, also da ist man dann nicht quasi auf Geschäftsführerebene, da fasse ich es vielleicht als Tochter anders auf oder auch umgekehrt, ja. Also spielt, glaube ich, schon immer die Emotion mit, dass ich, wenn ich wirklich eine klare, also wenn man nur, unter Anführungszeichen, jetzt da professionell zusammenarbeitet, ja. Also wenn man diese persönliche Bindung einfach nicht hat, ich glaube, das macht schon den Unterschied, ja. Und das kann immer eine Riesenstärke sein und aber kann auch zu Diskussionen führen.
Wenn er dich quasi als Tochter noch immer erzieht und nicht als Geschäftspartnerin sozusagen jetzt dir einen Vorschlag macht.
Ich glaube, das gilt in beide Richtungen, ja. Weil natürlich hin und wieder, glaube ich, hat sowohl er als auch ich da, also vermischten da familiäre Themen, ja. Aber wir haben sicher am Anfang ein bisschen auch gebraucht. Ah, natürlich, es ist das erste Mal, dass quasi die Kinder nachkommen. Wir haben jetzt keine Tradition von x Generationen. Mein Vater hat es aufgebaut. Das war sicher, also der Übergang, da haben wir schon immer wieder, wie soll ich sagen, zu tun gehabt. Ja, aber ich glaube, ich bin schon seit 13 Jahren im Unternehmen und seit 10 Jahren mit ihm in der Geschäftsführung. Also wir haben uns da durchaus gut gefunden und ergänzen uns, glaube ich, von unseren Stärken auch sehr, sehr gut.
Könntest du dir vorstellen, nicht in diesem Betrieb zu arbeiten?
Mittlerweile nicht mehr, ne? Also das ist halt unser Baby, also und arbeite ja sehr gerne, also wäre ganz eigenartig, ja.
Was bist du für eine Chefin, würdest du sagen? Wie ist dein Führungsstil? Müssten wir die fragen, die für dich arbeiten, nicht? Aber
ja, die sagen hoffentlich das Gleiche. Ich glaube, sehr empathisch, aber auch direkt. Also wenn ich sage, okay, das passt mir jetzt nicht so oder das würde ich anders sehen oder wie auch immer, dann sage ich ja relativ also klar meine Meinung. Bin aber auch nicht die klar einsteht fürs Team, weil ich immer hinter dem Team stehe und auch nicht, die jetzt da nicht, also glaube ich, die ihre Meinung nicht stark ändert. Ja, also nicht heute machen wir das, morgen machen wir das, ist eigentlich eine relativ klare Ausrichtung. Sehe ich es auch wichtig, meinem Team oder den Mitarbeitern eben Verantwortung zu übergeben, also was mir gar nicht liegt, irgendwas ins Detail danach zu kontrollieren oder da quasi zu herrschen, ja. Also ich übergib gerne Verantwortung und wenn das auch gut funktioniert, habe auch Vertrauen, also gebe meinen Mitarbeitern immer einen Vertrauensvorschuss. Brauche ich, weil sonst müsste ich alles selber machen, ja. Also ich gebe ein großes Vertrauen und solange das auf Beidseitigkeit passiert, funktioniert das für mich wirklich sehr, sehr gut, ja.
Wo siehst du euch in 5, in 10 Jahren? Wo soll sich das hinentwickeln, Futura?
Gute Frage. Ich würde sagen, wir werden sicher verstärkt im Bereich Eigenproduktion, also Produktion tätig sein, also in der landwirtschaftlichen Produktion. Wir haben einfach da im geschützten Anbau mittlerweile viel Erfahrung und sehen halt auch durch den Klimawandel, dass das immer wichtiger wird. Ja. Also wir werden uns sicher mehr weiterhin auf die landwirtschaftliche Produktion fokussieren und dort uns auch ausweiten. Mhm.
Von den Produzentinnen und Produzenten zurück zu uns, die wir einkaufen gehen jeden Tag. Was ist denn dein wichtigster Hebel, dass wir nachhaltiger leben als Konsumentinnen und Konsumenten?
Also abgesehen jetzt von regional und saisonal, was wir schon gesprochen haben, ist, glaube ich, wirklich eines der wichtigsten Dinge, die Lebensmittelverschwendung. Ich glaube, gerade vor kurzem ist jetzt wieder eine Statistik rausgekommen, dass die Österreicher pro Person im Monat 14 Kilo Lebensmittel wegschmeißen. Ja. Also das ist schon eine unglaublich hohe Zahl. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir weniger wegschmeißen, dann schaffen wir auch die Produktionsmengen deutlich besser. Ist natürlich Ressourcen, die unnötig verschwendet werden, die schaden uns langfristig allen. Also ich würde gerade sagen, da in Richtung Lebensmittelverschwendung, und da ist der frische Bereich natürlich ein Klassiker, weil es hält nicht lang, es ist relativ schnell zu konsumieren. Das ist ganz, ganz wichtig, Produkte aus der Region, aus dem Land zu kaufen, um einfach unsere eigene Versorgung auch zu stärken. Mhm.
Dann machen wir ganz wichtige Tipps. Wie lagere ich denn das, was ich gekauft habe? Tomaten, Kühlschrank oder wo gehören die hin?
Tomaten am besten nicht in den Kühlschrank geben, sondern in der Küche ganz normal bei Raumtemperatur lassen. Wenn ich die Tomaten in den Kühlschrank gebe, dann verlieren sie Geschmack. Sie halten länger, aber sie verlieren Geschmack. Deshalb bevorzugt herauslassen. Oder zum Beispiel eine Banane darf man ebenfalls nicht in den Kühlschrank geben, weil die wird dann grau, ja, die verträgt die Kälte auch nicht.
Wobei die Tomate, wenn sie schon Geschmack hat und bevor sie mal schlecht wird, dann schon kurz. Also man muss ja da herumjonglieren, oder?
Dauernd mit dem Zeug. Also Haltbarkeit ist deutlich besser im Kühlschrank, ja. Aber wenn ich sage, oder man lässt sie ein bisschen aufwärmen, bevor man sie isst. Also wenn du aus dem Kühlschrank rausgibst, ein bisschen wartest und sie dann isst, ist sie auch besser. Also eine kalte Tomate hat einfach stark an Geschmack verloren.
Gibt es so eine Faustregel? Was gehört in den Kühlschrank? Was gehört trocken gelagert? Was gehört dunkel gelagert?
Wenn man das ganze Obst- und Gemüsesortiment anschaut, ist das natürlich Wurzelgemüse eher dunkel, Kartoffeln und so weiter. Pilze zum Beispiel ganz klar, die brauchen also Kühlschrank und kalt. Kernobst, also Birnenäpfel auch in den Kühlschrank. Ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also da muss man quer durchs Obst- und Gemüsebeet eigentlich schauen.
Ich hilf mir immer so, wie ist der Spar lagert, so wird es bei mir daheim auch funktionieren, oder? Wie es im Supermarkt angeboten wird.
Ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Was dort gekühlt ist, gehört auf jeden Fall gekühlt, ja. Also. Dann hängt es natürlich davon ab, wie lange ich das zu Hause haben will. Ja. Im Supermarkt dreht sich das sehr schnell. Wenn ich zu Hause meinen Salat, ist auch gut, wenn ich ihn kühl, weil da werden die Blätter schnell welk, ja. Mhm.
Woran kann ich im Supermarkt gutes Obst und Gemüse erkennen?
Würde ich sagen, ist je Frucht unterschiedlich. Ja? Also bei den Tomaten ist oft eine schöne grüne Rispe. Die zeigt zumindest vor Frische. Man kann jetzt im Supermarkt nicht immer an allem riechen, also wie frisch ist das? Das ist schwieriger. Natürlich oft Festigkeit der Frucht. Also, wobei auch da muss man sagen, wenn natürlich jeder Konsument das Obst und Gemüse angreift und schaut, okay, ist das noch fest, ist der Apfel knackig.
Noch mehr Verschwendung, ne, wenn alles hin ist.
Also, ja, also eine frische, glänzende Optik. Also man sieht schon, ob es jetzt ein frisches Obst ist oder nicht. Ja. Also eher darauf schauen.
Der Klopftrick, oder? Bei der Melone zum
Beispiel. Genau.
Oh.
Könnte noch härter sein, ja. Schon? Vielleicht noch nicht ganz so reif.
Aber ich finde, es klingt schon recht hohl. Oder?
Definitiv hohler, ja.
Aber dass sozusagen Obst und Gemüse schön ausschauen muss, dass uns das wichtig ist, das haben wir eh schon besprochen. Vielleicht sollten wir es da ein bisschen bei der Nase nehmen, dass wir im Supermarkt auch die kaufen, die jetzt nicht so perfekt ausschauen.
Ja, wobei im Supermarkt eben wirklich schon fast, also großteils natürlich das perfekte Obst und Gemüse im Regal liegt. Kann natürlich immer wieder was dabei sein, aber ja, es hat oft, also auf den Geschmack hat es ganz selten Auswirkungen, was man optisch zum Beispiel sieht.
Hast du sonst noch Tipps für uns, wie wir nachhaltiger einkaufen und auch dann daheim sozusagen mit dem Obst und Gemüse umgehen?
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, das einzukaufen, was man braucht. Ja. Also es ist oft sehr verlockend, aber dass man mehr kauft, als man eigentlich dann isst, und zu Hause sieht man dann, okay, gerade das frische Obst und Gemüse hält einfach nicht, oder andere auch Backwaren. Da vielleicht bewusster einzukaufen, was wir schon gesprochen haben, regionale Produkte würde ich bevorzugen. Saisonal kommt drauf an, wie wir gerade gesagt haben, Erdbeeren, Spargel und so, ist ein klassisches saisonales Produkt. Ja, einfach bewusster mit den Lebensmitteln umgehen, ist, glaube ich, ein großer Hebel.
Du hast die Tomate immer noch nicht gegessen.
Nein, das ist schon die zweite.
Achso, die ist wirklich schon die zweite. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich habe schon gegessen, ja, ja.
Gar nicht aufgefallen.
Kenne unsere Produkte.
Bei einer Welt schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit vollem Mund, spricht man nicht. Deswegen hören wir jetzt auf reden, damit wir das köstliche Obst und Gemüse jetzt essen können. Liebe Katrin, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Grüße an alle, die in den diversen Glashäusern.
Das gebe ich gerne ans Team weiter.
Das Obst und Gemüse anbauen, damit wir es dann essen können. Und liebe Grüße an die wahrscheinlich wichtigsten Mitarbeiter, die Bienen, oder?
Genau.
Wie kommen die ins Glashaus eigentlich?
Sind bei uns eigentlich Hummeln? Eine Bienenart, ja. Ja, die kommen tatsächlich in so Boxen ins Gewächshaus, ja.
Die werden engagiert.
Genau, die sind engagiert, sind unsere fleißigsten Mitarbeiter, weil Bestäubung ist natürlich sehr, sehr wichtig bei den Tomaten.
Sehr gut. Auf das essen wir dann gleich noch ein Honigbrot. Wer kauft? Perfekt. Honigbrot oder Marmeladebrot?
Marmelade.
Welche?
Da tatsächlich Erdbeer.
Selber gemacht?
Nicht unbedingt, muss ich sagen, bevorzugt von der Mama.
Sehr gut. Selber gekauft oder selber?
Selbst organisiert, ja.
Katrin Hohensinner-Häupl, vielen Dank und möge allzeit irgendwie die Geothermie sprudeln, weil dann ist das Gewächshaus beheizt.
Dankeschön, ja, das können wir brauchen.
Danke fürs Zuschauen. Wir sind auf allen gängigen Plattformen. Gerne, wie gesagt, kommentieren, liken, sharen, Gästevorschläge. Empfehlt uns weiter. Langsam essen, gut kauen, wiederschauen. Bis nächste Woche.